Liebe Freunde, bei uns in Deutschland gehört zu einer rechten Rede eine lange Vorrede. Vorrede Teil 1. Als gebürtiger Schwarzwälder ist es mir eine große Ehre, dass ich hier in der Hauptstadt des Schwarzwaldes sein kann. Vorrede 2. Ist mir eine besondere Ehre, als ehemaliger Adjutant oder Hilfsbremser bei Bischof Martin Haug hier in seinem Freudenstadt zu sein. Martin Haug war ja einer, der für unsere ganze Kirche, besonders auch im Ruhestand, wieder Linien in der Bibel aufgezeigt hat. Wenn er schon Epheser 1 gelesen hat, dass Gott uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern durch Christus, dann hat man gewusst, was wichtig ist. In ihm hat er uns erwählt. Der konnte schon in der Sprache die Linien deutlich machen. Und Martin Haug hat beim Kirchentag 1952 in Stuttgart in das Dunkel der Tausende von Menschen auf dem Platz des Neuen Schlosses hineingerufen. Die Christenheit hat nur dann Zukunft, wenn sie wieder Jesus Christus ganz ernst nimmt. Nicht das, was wir tun, was er tut. Denn dieser Jesus Christus war weit mehr als der Bergprediger. Er war weit mehr als ein Moralprediger. Und gleich gar nicht ein Moralermäßiger, wie sie heute in der Christenheit immer wieder zu treffen sind, um das Einstiegstor zum Glauben möglichst weit und nieder zu machen. Sondern in Jesus ist die große Gottesstunde angebrochen über unserer dahingegebenen Welt. Dass unsere Weltgeschichte wieder ein Ziel haben kann, eine Hoffnung. Haug hätte gesagt, die Dinge sind vom Kopf endlich wieder auf die Füße gestellt worden. Alles, was wir über Gott und Welt denken, ist wieder auf den festen Grund Gottes gestellt worden. Unsere kopflos dahineilende Welt. Wenn ich die Zeitungen lesen, habe ich den Eindruck, kopflos, wie ein Huhn, dem man den Kopf abgeschlagen hat, auch in der Kirche, hat Gott in dem lebendigen Christus ein Haupt gegeben, eine Zentrale, bei der die Stränge zusammenlaufen können. Als Gott diesen Jesus von den Toten auferweckt hat, da ist uns todverfallenen Menschen, jeder von uns wird ja einmal todsicher, wie wir so makaber sagen, sterben. Und hat Gott klargemacht, auf einen kann ich nicht verzichten, auf einen sollt ihr nicht verzichten müssen, wenn es einen gibt, der wichtiger als Goethe und Schiller und Michelangelo und Sauerbruch ist, dann dieser Jesus. Er hat ihn erhöht in den Ostkirchen bis hin, dort wo ostkirchlicher Einfluss ist, in Florenz und Pisa, sehen Sie in der Apsis der Kirchen, über dem Bild des gekreuzigten Jesus, der thronende Christus. Mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist christliche Gewissheit. Und von der ist in diesem Kapitel 1. Korinther 15 die Rede. Deshalb die Überschrift Weltenwende. Eine trostlos dahintaumelnde Welt kann wieder Hoffnung haben, kann einen Halt haben, in dem Jesus, bis hin zum letzten Vers von 1. Korinther 15, seid fest, unbeweglich, nehmt immer zu im Werk des Herrn, weil ihr tüchtige Kerle seid oder weil ihr Erfahrung habt. Nein, weil eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Der ist auch noch da. Unsere Elternbemühung kann für die Katz sein, die Bemühung der Erzieherinnen, der Pädagogen, die Bemühung der Ärzte. Aber wenn der Herr Jesus ja dazu sagt, wenn er eingreift, dann hat es einen Sinn, dann ist es nicht umsonst. Das alles strahlt in diesem zentralen, großen Kapitel 1. Korinther 15 auf. Darauf wollen wir in diesen Tagen ein wenig lauschen. Es wäre mir wichtig, dass Sie merken, mir ist selbst das Herz neu aufgegangen. Das Faszinierende am Christsein ist, dass man 96 werden kann und erst merkt, ich bin ja immer noch an der Oberfläche der biblischen Erkenntnis. Gott hat so viele Schätze bereit, ich darf doch nicht bloß an der Oberfläche kratzen. Nochmal ein Wort von Martin Haug. Ich bin immer noch bei der Vorrede Martin Haug. Leben in der Kirche kann nur wachsen, wo die Bibel neu ernst genommen wird. Und zwar nicht als Sprungbrett. Wir haben heute manchen Bibelgebrauch. Bis hin zu Ministerpräsidenten und Oberbürgermeister Rommel, die zitieren alle die Bibel, das ist heute ganz nett. In Reader's Digest kommt ab und zu ein Bibelspruch aus den Sprüchen. Aber es geht doch nicht darum, dass man bloß von einzelnen Sprüchen lebt. Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit, Jesus Christus, gestern, heute und Ewigkeit derselbe. Es geht darum, dass wir Linien erkennen. Sonst kommt es dazu, wie ich erlebt habe, einen schönen Predigtext, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Und wer will, kann draußen Unterschriftenlisten unterzeichnen gegen die Atomversuche im Pazifik. Nichts gegen die Unterschriftenlisten und vieles gegen die Atomversuche. Aber dieses Bibelwort hat absolut nichts damit zu tun, sondern heißt, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir müssen Linien erkennen. Dieses Herauspicken von einzelnen Bibelworten ist nicht der Geist Jesu. Leben kann nur wachsen, wo wir die Bibel wieder ganz ernst nehmen. Und vielleicht ist dieser erste Abend gerade ein Appetizer, wie man im Neudeutsch sagt. Ein Versucher, der Schwäbisch gesagt, das uns Geschmack gibt dafür, wie faszinierend, wie großartig, wie voll Tiefe und Gehalt die Bibel ist. Alle Spuren führen zu Jesus, die Sache mit der Bibel. Vorrede 3. Bevor wir zu 1. Korinther 15 kommen. Im Mai war Tagung des Haushaltsausschusses der Evangelischen Kirche in Deutschland und es kam ziemlich aufgeregt der Herr Oberkirchenrat Mehlhose und hat uns gesagt, die Evangelische Kirche nützt überhaupt nicht die Sendezeiten aus, die im Fernsehen zur Verfügung stehen, die katholische Kirche nützt es aus, die Evangelische Kirche macht nichts und wir werden überrundet, weil wir uns mit unserer Botschaft nicht an die Öffentlichkeit trauen. Vom Leo Kirch, ja inwiefern, heute Abend ist in der Kreuzkirche Welturaufführung von Josef I, wer mit will, kann mit, ich war dann der Einzige, der mitging, übervolle Kreuzkirche, viel junge Leute, die alle im Atheismus aufgewachsen waren, und da lief dieser Film, der inzwischen im Fernsehen gekommen ist, werden ja noch weitere Folgen dieses 20-teiligen Bibelserie kommen. Mich hat es bewegt, das war mir noch nicht aufgegangen, wie die Josef-Geschichte schon
wie ein erstes Aufklingen eines Tones ist, der hinmündet zu Jesus. Seine Brüder verachten ihn, verkaufen ihn. Sie zogen ihm den Rock aus, bis in Wortlaut hinein in die Jesusgeschichte. Sie verkauften ihn für die Silberlinge. Der geliebte Sohn des Vaters wird dahingegeben, verachtet, von den Brüdern verstoßen, in der Gefangenschaft noch ins Gefängnis geworfen, im Gefängnis von denen vergessen, die ihm helfen wollen. Kein Mensch ist da, der ihm hilft, aber der Herr war mit Josef. Und er wird zum Erretter des gesamten Vorderen Orients. Also liebe Brüder und Schwestern, wenn das nicht ein erstes Fenster ist, durch das wir auf Jesus sehen, dann weiß ich nicht, wie wir überhaupt noch aufwachen wollen. Es gibt eine Kontinuität in der Bibel, weil Gott ist und sich nicht wandelt. Bekommen wir sein Wesen mit schon vom Alten Testament bis hin zu Jesus. Vergangenen Sommer waren wir auf einer großen Familienfreizeit in Arosa und ich habe gedacht, wir wollen mal das Lebensbild des Mose sehen und war gepackt von den eigenen Brüdern verstoßen. Was will denn das für einer sein, der Hirte war, von Gott berufen ist, mit dem Esel einzieht in das Land, in dem er seine Errettung treiben soll? Dann noch einmal verstoßen, wenn du nicht gekommen wärst, wäre es alles gut. Der Mose, der als Erlöser das Volk herausführt und für das gottlose Volk bittet, Herr, nimm mich lieber selber weg, aber dies Volk lass nicht hängen, lieber zerstörst du mein Leben und meine Existenz, ich gebe mich dran. Und Gott sagt, du nicht, es kommt die Stunde, da ich richten will. Ja, wann ist denn diese Stunde gekommen? Damals, als Gott aller Welt Sünde auf den einen wahren Hirten geworfen hat. Was der alten Väter Schar höchster Wunsch und Sehnen war, das nicht bloß ein Adventslied. Zions Hilf und Abrahams Lohn, Jakobs Teil, der Jungfrausohn. Wunderbar Rat, Kraft und Held. Hat sich treulich eingestellt. Die Linien gehen auf Jesus. Alle Spuren führen zu Jesus hin. Und von solchen Spuren spricht der Apostel Paulus, bevor er auf das Thema der Auferstehung kommt. 1. Korinther 15, da geht es um die Auferstehung Jesu und was sie für uns bedeutet. Und jetzt darf ich Ihnen lesen die Eingangsverse von 1. Korinther 15. Sie sollten eine Bibel dabei haben und wenn die Bibel zu dick ist, es gibt in jedem zweiten Haus ein Kopiergerät, dann brauchen Sie bloß diese eine oder zwei Seiten kopieren und haben es dabei. Ich erinnere euch aber, liebe Geschwister, da wo im Neuen Testament Adelphoi steht, müssen wir heute, damit die Schwestern sich nicht beleidigt fühlen, Geschwister sagen. Schön, das hat man bisher bloß in der Stunde gesagt, aber jetzt sagt man es auch in der Kirche. Gell? Liebe Geschwister, ich erinnere euch an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht. Durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe, sonst seid ihr umsonst gläubig geworden. Kein Fundamentalismus. Ihr müsst dran festhalten in der Gestalt, in der ich es euch weitergegeben habe. Das Evangelium ist keine beliebige Sache. Ich habe es auch empfangen. Und in dieser Sache muss man treu sein. Da darf nicht jeder nach eigenem Ermessen was draus machen, wie er gerade will. Ich erinnere euch an das Evangelium, unsere ewige Seligkeit, durch das ihr auch selig werdet, hängt dran, ob wir es in der Form festhalten. Die Form ist nicht nebensächlich. wie es uns übergeben ist. Jetzt, wie heißt das Evangelium? Vers 3. Als erstes habe ich euch weitergegeben, was auch ich empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Zweimal ganz deutlich, gemäß der Schrift, der Graphe, also im Alten Testament, das Neue war ja noch gar nicht geschrieben, der Paulus hat erst den ersten Korintherbrief geschrieben. Wenn Jesus sagt, suchet in der Schrift, meint er das vielfach verachtete Alte Testament, das uns im Dritten Reich als Juden- und Zuhälterbuch madig gemacht wurde und zu dem viele Deutsche bis heute keinen rechten Zugang haben. Sucht in der Schrift im Alten Testament. Ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin, nein, sie ist die von mir zeugt. Die Linien schon im Alten Testament gehen auf Jesus. Jesus ist gestorben. Gemäß der Schrift, er ist auferstanden, gemäß der Schrift, es war nicht eine Augenblicksentscheidung Gottes. War nicht ein Zufall, sondern das ist eine Linie, die Gott vorgekerbt hat. Eine verlässliche Sache, ein verlässlicher Plan Gottes. Wenn der Apostel Paulus da so kurz sagt, ich gebe euch weiter, habe euch weitergegeben, was auch ich empfangen habe, Christus ist gestorben, nach der Schrift, auferstanden nach der Schrift, nimmt er seinen und unseren Herrn Jesus ernst. Sie kennen die Geschichte der Emmaus-Jünger, die verzagt von Jerusalem weggingen, was soll's. Wir waren 3 Jahre bei unserem Meister, aber jetzt ist alles vorbei. Und sie haben betrübt miteinander gesprochen, so wie zur Zeit das Todesschicksal der kleinen Nathalie Gesprächsstoff ist in den Kantinen und in den Werkstätten. Und da gesellt sich dieser Wanderer zu ihnen, ihre Augen wurden gehalten, da sie Jesus nicht erkannten, den Auferstandenen. Und er sagt, was sprecht ihr denn so traurig? Wanner? Ja, wissen Sie nicht, was in Jerusalem passiert ist? Was denn? Das von dem Jesus von Nazareth, das war ein Prophet, mächtig von Taten und Worten. Und wir hofften, er sollte der große Erlöser sein, von den Propheten angekündigt. Er sollte Israel erlösen. Psalm 130, er wird Israel erlösen von ihren Sünden allen. Aber es ist schon der dritte Tag. Vor 3 Tagen haben sie gekreuzigt. Heute Morgen sind unsere Frauen gekommen und haben gesagt, das Grab ist leer. Ein paar von uns sind hinausgelaufen. War wirklich so. Und Jesus sprach, o ihr dumme Kerle, ihr Toren, mit eurem trägen Herzen, dass ihr nicht glauben könnt, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht Christus leiden, um zu seiner Herrlichkeit einzugehen? Und er fing an bei Mose und Propheten und Psalmen und legte ihnen die Schrift aus, Alte Testament, dass sie nachher sagten, unser Herz hat gebrannt. Ich wäre gern dabei gewesen, hätte gern gewusst, wovon Jesus damals gesprochen hat. Von dem Josef, ihr gedachte, das Böse zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen. Oder von dem Abraham, der als 90-jähriger Greis ohne Kind berufen würde. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein für die Völker. Lieber Gott, ich habe doch gar keine Kinder. Doch, mach was aus dir. Gott macht Todes lebendig. Oder hat er von der kinderlosen Hannah gesprochen? Den Lobgesang der verachteten Hannah, die gesagt hat, er hebt den Dürftigen aus dem Staub, dass er ihn setze auf den Thron der Ehre. Oder von dem Hiskia, der am Ende seiner Macht war und seines Könnens und bloß noch den Brief des Nebukadnezar vorlegen konnte. Lieber Gott, jetzt musst du was machen. Und erfahren hat, dass man es bis ins Britische Museum heute noch sehen kann, in den Darstellungen, Reliefs, 120 Großstädte und Reiche hat Nebukadnezar eingenommen, außer die Stadt Jerusalem. Leben aus den Toten. Ich wäre gern dabei gewesen und habe mich lang gewundert, warum der Lukas nicht erzählt, was da Jesus mit den Jüngern besprochen hat. Aber wahrscheinlich hat Lukas gedacht, ich möchte es gar nicht alles verraten, sondern ich möchte es ernst nehmen. Suche doch ihr in der Schrift. Jetzt fangen wir mal ganz neu an, im Alten Testament zu lesen, wo Linien sind, die Spuren, die zu Jesus führen. Sie hatten in Ihrer Nachbarschaft Herrn Pfarrer Dr. Heinz-Werner Neudorfer gehabt, der eine große Doktorarbeit geschrieben hat über den Stephanuskreis. Und in dieser wissenschaftlichen Arbeit dargelegt hat, die große Rede des Stephanus in der Apostelgeschichte sagt eigentlich nichts anderes als, dass Gott mit Verachteten geschafft hat, mit einem Greisen ausgestoßen Abraham, ohne Vaterland, ohne Heimat, mit einem Josef, mit Propheten wie der Jeremia, der meint, es sei allein, der den Tag seiner Geburt verflucht hat. Das ist das Material, aus dem die Segensträger Gottes sind, die Zerschlagenen und Erniedrigten. Unser Herr Jesus hat selbst immer wieder ein alttestamentliches Wort benutzt, um zu zeigen, was das Geheimnis seines Wesens ist, nach der Schrift. Das Wort aus Psalm 118, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, die gesagt haben, das Schutt, das kannst du nicht bauen. Der ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen. Das hat Gott gemacht. Das ist ein Wunder vor unseren Augen. Und Jesus erzählt es im Zusammenhang mit dem Gleichnis vom Weinbergbesitzer, der seinen Weinberg austut, den Verwaltern. Und kommt einmal im Jahr, schickt er seine Boten, die die Pacht eintreiben sollen. Sie verhöhnten sie, schmähten sie, töteten sie. Am Schluss sagt er, ich will meinen Sohn senden. Da sagten sie, jetzt kommt der Erbe, lasst uns ihn erschlagen, auf dass der Weinberg unser ist. Aber Gott spricht in Psalm 118, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Doch ganz deutlich, dass Jesus von sich spricht. Die Schrift sagt, der Erniedrigte wird erhöht. Das ist das Geheimnis des Machens Gottes. Bis heute. Ein Bodelschwing, der am Boden zerstört ist nach dem Tod seiner vier Kinder und nichts mehr kann. Ein Jochen Klepper wirkt bis heute im Segen, der nicht mehr hinaussah und sich das Leben genommen hat. Und redet noch, wiewohl er gestorben ist. Gott schafft mit zerschlagenen Leuten. Ein David, nicht die Michelangelo-Figur. Und ich bin wie ein Floh. Gott hat mich aus großen Wassern gezogen, da kein Halt ist. Wenn Gott etwas macht, denken Sie auch mal diesem Wort des Machens nach. Gott sah an alles, was er gemacht hatte aus dem Tohuwabohu, seiner missratenen Welt, letzte Seite der Bibel. Siehe, ich mache alles neu. Ein Petrus, der sagt, Herr, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch, ich will dich zum Menschenfischer machen. Wenn Gott was macht, ist nicht das letzte Zehntel, das er aufpoliert neben unseren Gaben, sondern wo nichts ist, da schafft Gott. Die Ehre Gottes, dass da, wo überhaupt keine Hoffnung mehr ist, er wirkt. Das sind die Linien des Alten Testaments. In Israel, in dem keine Hoffnung mehr ist, trotz Gottesdienst, trotz Propheten, trotz Vätern, trotz Gesetz, trotz Versöhnungstag, fällt Israel immer wieder von Gott ab und wir auch. Und Gott sagt, ich habe dich je und je geliebt, ich will etwas aus dir machen. Die Maria hat in ihrem Lobgesang gesagt, wir beten es oft in Gottesdiensten, Gott erhöht, erniedrigte. Vielleicht können Sie die drei Worte behalten. Das ist eigentlich die Grundlinie des Alten Testaments. Gott erhöht, erniedrigte. Und sie hat ihr Testruf, ihr Verlässlichkeitssiegel bekommen in Jesus. Er ist gestorben nach der Schrift, auferstanden nach der Schrift. Im Neuen Testament wird gejubelt, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Trotzdem hat ihn Gott erhöht. Oder wie heißt es? Darum! Weil keiner mehr für ihn 5 Pfennig gegeben hat. Keiner mehr bei ihm ausgehalten hat. Die paar Frauen, die haben sein Grab bewachen wollen. Da war es aus und vorbei. Darum hat ihn Gott erhöht. Es kann auch mit unserer Kirche, mit unserer Gemeinschaft, mit Hofacker Vereinigung, liebe Freunde, noch ganz anders zu Ende gehen, bis Gott etwas macht. Bis wir nicht mehr meinen, in der Synode machen wir es und wir machen es mit Hofacker und wir machen es durch unser Kirchensystem und wir machen es durch den Oberkirchenrat. Auf dass die Macht sei Gottes und nicht von uns. Nach der Schrift, das ist die Linie der Schrift. Das ist eigentlich schon das erste Gebot, ich bin der Herr dein Gott, der ich dich aus der Knechtschaft führe. Ich. Aber am allerdeutlichsten ist ja diese Grundlinie dargestellt nach der Schrift in Jesaja 53. Als der Prophet schaut, den allerverachtetsten und unwertesten. Wir dachten, den hat Gott abgehängt, auf den legt er keinen Wert mehr. Aber durch den geht der Plan Gottes weiter. Der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Er hat für die Übeltäter gebetet. Er trägt die Sünde der Welt. Wir werden das Geheimnis des Sterbens nie verstehen. 2000 Jahre haben Theologen versucht, das zu erklären. Auch sie werden es nicht verstehen. Aber das können wir mitbekommen. Das war nicht Panne, sondern das war der Plan Gottes nach der Schrift. Da ist Gott nicht etwas aus den Händen geglitten, sondern es war schnurstracks sein Weg, auf dem er seine Wunder tat. Der alte Rabbi Shemuel Stern in Manhattan hat viel Judenfeindschaft erlebt unter seinen polnischen Landsleuten. Judenfeindschaft ist nichts speziell Deutsches, aber wir haben es zum Höhepunkt getrieben. Und dann als die Deutschen einmarschierten, 1939, ins Ghetto gekommen, die ganze Familie umgekommen, er ist allein übrig geblieben. Und in Amerika zum Glauben an Jesus gekommen durch einen messianischen Rabbi, der hat ihm gesagt, ich lese dir ein Gedicht vor, überschrieben der Leidende. Und hat nicht dazu gesagt, Jesaja 53. Und der ausgebildete Rabbiner Shemuel Stern hat so wenig Jesaja 53 gekannt, dass ihm es dabei nicht aufgegangen ist. Dass es ein Bibeltext ist. Und da hat sein Seelsorger gesagt, wer meinst du, von wem das die Rede ist? Da hat der Rabbiner gesagt, es kann eigentlich nur der Messias sein. Der so durchs Leiden geht und mit dem Gott etwas vorhat. Heute ist er einer der glühendsten Judenmissionare. Judenmissionen sollten bekehrte Juden treiben. Aber wir Deutschen sollten auch hier nicht wieder die Lehrmeister sein und sagen, Judenmission gibt es überhaupt nicht. Paulus war ein Judenmissionar, Jesus ging es um die Juden. aber es sollten Leute sein, die aus dem Judentum gekommen sind. Jesaja 53 war das Durchschlagende. Für wahr, er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, die Strafe der Welt. Christus ist gestorben, nicht um Gottes Zorn zu besänftigen. Glauben Sie doch nicht, dass Gott eine unkontrollierte Emotion hat, die er irgendwo Dampf ablassen muss. Aber für uns muss was passieren. Die großen Philosophen unserer Welt bis hin zum Atheisten Rousseau haben gesagt, was geschieht denn mit der Menschheitsschuld? Lass mich mal praktisch sagen, es kann doch nicht einfach ein Honecker sich davonstehlen, der Erich, nicht? Es kann doch nicht einfach der Adolf Hitler durch den Kopfschuss sich davonstehlen und der Gerechtigkeit entziehen. Was ist mit der Menschheitsschuld? Wir haben wieder Gutmachungsleistungen an Israel gegeben, aber was sind schon ein paar Milliarden angesichts von 6 Millionen Juden, deren Tod wir Deutsche auf dem Gewissen haben? Kann man nicht mit Geld gut machen. Was ist das ganze Desaster bis hin nach Ruanda und Burundi nach dem Zweiten Weltkrieg, den wir von losgetreten haben? Sind die Kolonialgebiete selbstständig geworden? Wir haben das durcheinander in die Welt gebracht. Wie wollen wir denn diese Schuld lösen? Über die kleine Nathalie schreit eine ganze Nation, aber dass jährlich 300.000 Mädchen und Buben, die in Mutterleib heranwachsen sollten, von denen man weiß, sie werden blond oder groß oder schwarz oder blau, abgetrieben werden. Das fällt keinem mehr auf. Unser moralisches Empfinden ist kaputt. Wir haben doch gar kein Gefühl mehr, welche Schuld auf der Menschheit liegt. Und wird gesagt, diese Schuld war auf Gott, weil ihr es doch gar nicht tragen könnt. Könnt ihr es auch nicht gut machen. Auf ihn. Für uns. Jesus hat die Bibel ernst genommen. Er hat sich in den Buchstaben der Schrift hineinbegeben, nach der Schrift, auf das erfüllt würde, was geschrieben ist. Wie oft heißt das in der Leidensgeschichte? Er hat nicht gesagt, mit mir bricht eine neue Zeit an, das alte Judenbuch könnt ihr auf der Seite lassen. Ich will erfüllen. Nach der Schrift. Als die Sadduzäer kamen, stimmt die Gruppe in Israel, die gesagt haben, Auferstehung ist ja technisch unmöglich. Denkt der Herr Jesus ans Buch Tobias, da war eine Frau, die war 7-mal verheiratet. Die wollten Jesus mit der Bibel schlagen, nicht? Mindestens apokryphen. Wenn es eine Auferstehung gibt, gibt es doch großes Durcheinander. Da kommt der erste Mann und sagt, Emma, endlich habe ich dich wieder. Dann kommt der zweite und sagt, das ist meine Emma. Dann kommt der dritte und sagt, meine, gell? Es gibt Zank und Streit in der Bibel, im Himmel. Kann nicht sein. Und Jesus sagt, ihr irrt, ihr kennt weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Habt ihr nie gelesen in der Schrift? Jesus, wir können mit der Schrift. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Nicht ich war, ich bin. Nun ist Gott ein Gott der Lebendigen und nicht der Toten. Ihre Zeher. Jesus war die Schrift, das Alte Testament, ungeheuer wichtig. Und die verlässliche Linie, auf die der Paulus hier uns in 1. Korinther 15 hinweisen will, die Spuren führen zu Jesus, heißt, Gott wollte einen haben, der ganz für euch da ist. Ihr seid Adressat, bei denen schon in dieser neuen Woche so viel falsch gelaufen ist, so viel Ungutes über die Lippen gegangen ist, so viel Zorn durch euer Herz für euch. Gestorben nach der Schrift, für euch und für die vielen. Er warf unsere Sünde auf ihn. Sei doch froh, dass den als Lebendigen, nicht bloß als Erinnerung, als Vorbild, sondern dass Gott ihn aus dem Tod herausgeholt hat. Und dass ihr euch verlässlich an ihn wenden dürft. Lasst euch doch nicht bloß gelegentlich von einem Bibelwort trösten, sondern die Herausforderung der Bibel, Herausforderung von 1. Korinther 15 soll sein, ich möchte ganz anders mit diesem lebendigen Jesus leben. Das ist der Weg. Den geht. Gott wollte, dass wir im Leben und erst auch einmal recht haben, einen Retter hätten, einen Tröster, einen Beistand, einen Heiland. Wäre er nicht gestorben und auferstanden, dann wäre die Welt vergangen in ihrer Schuld und Not. Seit dass er erstanden ist, loben wir den Vater Jesu Christ. Christ ist erstanden. Wir wollen von diesem Lied, Osterlied, die drei Verse singen. Das Lied Nummer 75, 1 bis 3.